Offenbarung 21, zweitletzte Kapitel des Neuen Testamentes, Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Mir tut das immer weh, wenn heute Leute sagen, die biblischen Bilder, die sind für sie nicht mehr sprechend. Das liegt an unserer Kulturrevolution. Wenn Sie das nicht mehr verstehen, was Brautliebe ist, reine Liebe, schönste Bild, Heirat, erste Liebe, Flitterwochen, so soll die Liebe mit Gott sein und die Freude, wer versteht das nicht? Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es passierte auf einem Friedhof. Die Trauerfamilie war noch mal zusammengekommen. Ein paar Tage vorher war die Beerdigung gewesen. Der einzige Unterschied war jetzt, Jesus war dabei. Und Jesus gab gleich dort vor diesem Felsengrab einen merkwürdigen Befehl, der den Protest der Familienangehörigen auslöst. Die sagten, bitte nicht aus hygienischen Gründen. Er sagte, heb den Stein weg. Aber er ist doch tot, er ist doch schon Verwesung. Und dann ruft Jesus in dieses Grab hinein zu dem toten Leichnam, komm heraus, Lazarus. Der gleiche Johannes, der uns diese Offenbarung beschrieben hat, hat das ja miterlebt, damals in Bethanien, wie der Lazarus herauskommt, noch die Tücher am Kopf und an den Händen hat. Es war für sie das Erlebnis, nur noch übertrumpft später von der Erfahrung, Jesus ist auferstanden. Sie haben das ja am Anfang überhaupt nicht begriffen, waren voller Zweifel und Skepsis. Und dann hat er Auferstandene sie überzeugt, indem er ihnen erschienen ist. Sie haben es vorher überhaupt nicht begreifen können, wie sie noch um dieses Grab herumstanden und Jesus zu den Trauernden sagte, wenn ihr mir vertrauen könntet, dann würdet ihr jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, man hört ja manches am Grab und sagt, naja, so ist nur auch wieder. Und Jesus sagt noch das andere Wort, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Auch das haben sie nicht begriffen. Und es kann bei Ihnen, bei mir lang dauern, bis wir es richtig begreifen, warum der Tod ist so eine unheimliche Realität. Man kann sich das vorher gar nicht ausdenken. Sie können auch Ihr eigenes Sterben nicht durchdenken. Ein bisschen von Ferne vielleicht erahnen. Und wenn dann der Tod kommt und ein lieber Mensch aus unserer Mitte gerissen ist, wie sagen Sie immer die Trauernden, es ist alles noch viel, viel schlimmer, als wir je gedacht haben. Und wir sind dann so hilflos, so wehrlos. Viele unserer Worte, die gut gemeint sind, sind kitschig. Sie sind nicht angemessen für dieses ernste Wort gewesen, vorbei, endgültig. Darum ist sicher gut gemeint, wenn wir dann sagen, ich will einfach bloß beim Begräbnis dabei sein, ein Zeichen meiner Liebe geben, meiner Anteilnahme, in stiller Anteilnahme, die Hand drücken. Mehr können wir gar nicht mitfühlen lassen, aber der Einzige, der reden kann angesichts des Todes, das ist Jesus. Er hat dem Tod die Macht genommen. Das ist so eine unerhörte Nachricht im Evangelium. Die ganze Welt sprengt, mein ganzes Denken sprengt. Der Tod hat keine Macht mehr. Auch wenn er noch vor mir so bedrohlich steht, auch wenn ich noch empfinde in meiner Nähe, wie er grauenhaft zuschlagen und zerschlagen kann, junges, blühendes Leben. Der Tod hat keine Macht mehr. Und darum ist der heutige Totensonntag ein Festtag des Lebens. Wir reden vom Leben, wir reden nicht vom Tod, wir reden vom Leben. Zuerst möchte ich darüber reden, vor uns liegt eine ganz große Zukunft, eine ganz große Zukunft. Sieht ja immer so traurig aus, wenn man älter wird und dann immer denkt, so jetzt wird meine Kraft schwächer, jetzt wird mein Lebenskreis kleiner, jetzt muss ich das abgeben und jenes weglegen. Nein. Umgekehrt, wir kommen immer näher an eine große Zukunft. Ich muss mal noch erklären, wie das war, als Johannes diese Offenbarung von Gott bekommen hat. Johannes der Apostel war im hohen Alter in Ephesus Gemeindevorsteher. Ephesus, die Stadt kennen wir, eine hellenistische Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei, eine große Weltstadt. Damals beherrscht von einem zügellosen Sexkult der Diana, hat die Stadt sehr geprägt, das Wirtschaftsleben. Trotzdem war in der Stadt eine kleine Christengemeinde entstanden, mutige, bekennende Christenschar. Aber bald hat das Römerreich diese Christen aufs Korn genommen und gejagt. Die Welt ist ja gnadenlos. Warum sie da so ärgert, dass es Christen gibt, ich weiß nicht. Dieser Hass auf die Christusleute. Ich weiß nicht, was die denen getan haben. Der Kaiser Domitian, das war schon im Jahr 80 nach Christus, also etwa keine 50 Jahre nach dem Tode Jesu, hat eine große Christenverfolgung ausgerufen über das ganze Römerreich. Und in Ephesus wurde ein großer Tempel gebaut, wo diese Kaiseropfer dargebracht werden mussten, wo der Kaiser angebetet wurde als Gott. Und diese junge Christengemeinde unter dem Johannes, die hat fest gesagt, wir beugen unsere Knie nicht. Das wird dort am Ende, gerade in diesem Kapitel 21, er sieht den Thron, es wird regiert. Es sieht so aus, wie wenn die irdischen Monarchen und Herrscher und Diktatoren und Kaiser wüten könnten. Nein, sie stehen unter der Königsherrschaft Jesu. In diesen dunklen Tagen, durch die damals die Christengemeinde ging, in der Verfolgung, baut Jesus auf wunderbare Weise sein Reich. Sie müssen sich's angewöhnen, wegzublicken von dem, was sie sehen. Ganz schlimm, wenn sie bloß an das immer hinschauen, was sie sehen. Da wird gesagt, das ist nichts Wichtiges, was wir sehen. Das Unsichtbare. Dass heute Jesus Christus mächtig wirkt, wir brauchen gar nicht auf jeden Blödsinn reagieren, den wir erleben, sondern wenn wir nur darauf achten, was will dieser Jesus Christus heute? Gerade in den schrecklichen Abläufen, die in der Offenbarung geschildert sind, in den apokalyptischen Geschehnissen, Hunger und Kriege und sterbender Menschen, und da steht von vergifteten Flüssen, da steht von Kriegen, großen, schrecklichen Kriegen, und Schon seit Jahrhunderten haben die Menschen immer, wenn sie das gelesen haben, gesagt, ja genau, das trifft ja so zu. Sicher sind das immer schon Schatten von dem Geschehen, so wie es im Wort Gottes ist. Lohnt sich das einmal durchzulesen und zu merken, wie betroffen man da eigentlich reagieren muss. Aber das Größte dürfen Sie doch nicht übersehen. Durch diese, all diese schrecklichen Geschehnisse wird am Ende der neue Himmel und die neue Erde kommen. Gott lässt sich nichts wegnehmen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und dort auf dem Thron, das spricht dieser Herrscher, siehe, ich mache alles neu. Das war ja der Traum all dieser Weltherrscher und Kaiser und Politiker und dieser Ideologen, dass sie dauernd eine Welt schaffen wollten, die Weltprobleme lösen. Sie haben nie gemerkt, dass die Weltprobleme alle herkommen aus meiner Gottesferne und Sünde. Und wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, das ist für uns heute ein ganz wichtiger Hinweis. Dort kommt das wirklich Neue her, wo ich heute schon unter der Leitung dieses Jesus stehe. Was hat Jesus in dem kurzen Erdenleben Zeichen gesetzt, wie er neu macht, wie er hineingegriffen hat in das Leben von kranken Leuten, von Verzweifelten, von Schuldbeladenen. Und die gottlose Welt spottet und sagt, was haben denn die Christen in der Welt verändert? Was haben sie denn wirklich anders gemacht? Und ihre Augen sind gehalten. Sie sehen nicht, dass das große Neue dort geschieht, wo Jesus seine Königsherrschaft aufbaut. Ich freue mich, wie er heute ein Leben von Schrott verändern kann. Ein Leben kann zerstört und verunstaltet sein. Wenn Jesus anfängt, in einem Menschen zu wirken, auf einmal stellt er die schönen Züge eines Menschen wieder her. Es ist ganz wunderbar, was er tut. Ich denke schon an den alten Abraham, wie der einst durch die Wüste zog, heimatlos. Ist doch ein armer Mann gewesen. Was hat er denn gehabt? Er hatte nur die Verheißungen Gottes. Wie sollen die sich erfüllen, dass Gott mit ihm seine Geschichte macht und er einmal Vater eines großen Volkes wird, wie der Sand am Meer, hat er nicht mal einen Sohn. Und dann heißt es so schön im Hebräerbrief, er sah nicht an den erstorbenen Leib seiner Frau, sondern er wusste, was Gott verheißt, das wird er auch tun. Ich möchte Sie immer wieder bitten, dass Sie in dieser Spur Jesu bleiben. Was er verheißt, das wird er auch tun. Er gab Gott die Ehre. Es ist gar nicht wichtig, was man Großes oder Einflussreiches macht, ob man das Lob von Menschen hört. Es ist gar nicht wichtig. Darf ich mal in einem ganz einfachen Beispiel erklären. Im Jahre 1764, ist ja ein bisschen schon her, war oben auf der Schwäbischen Alb eine Bauersfrau und Schulmeistersgattin. Die hat vom Vikar aus Dettingen immer wieder den Besuch gehabt, der oben, wenn er seine Dienstgeschäfte getan hat, im Haus vom Schulmeister noch ein Vesper bekommen hat. Hat er zu dieser Frau dort oben gesagt, lesen Sie den Römerbrief. Und die Frau sagt, oh ja, und so. Und auf einmal ist die Saat aufgegangen in ihrem Herzen. Und das ist ein Wunder. In meiner Familiengeschichte von 1764, ist die Freude an Jesus nicht abgerissen, bis in meine Generation, weil damals eine Frau mit Jesus angefangen hat zu leben. Ich wünschte mir, dass sie selber solche Lebensbewegungen anstoßen könnten. Das hat doch die nie geahnt. Wenn wir uns öffnen für das Wirken Jesu, dann schaffen wir Neues. Es wird ein Vorgeschmack von dem sein, was einmal in der Ewigkeit sichtbar sein wird. Neuer Himmel und neue Erde. Ich habe Menschen in aller Stille wirken sehen, im Gehorsam Jesu. Und da ist etwas aufgegangen von diesem Neuen. Die anderen haben es oft gar nicht bemerkt. Wo man sagen muss, da wird in der Ewigkeit noch davon gesprochen werden. Große Dinge. Neulich sagt mir ein Schwerkranker, warum hat eigentlich der Paul Gerhard in allen Liedern, ist ja nicht eins ausgenommen, in allen Liedern so hineingeblickt ins ewige Leben, ins Paradies, dort, wenn man vor dem Throne Jesus steht. Sie kennen es doch aus der güldenen Sonne oder aus Geh aus, mein Herzenssuche Freude, oder wo der Jubel schon fortgesetzt wird in der Ewigkeit. Ja, ganz einfach. Der lebte doch im 30-jährigen Krieg, in diesem schrecklichen Wüten. Wo sind denn die Schwätzer, die sagen, wir können die Welt verändern? Können Sie einen Krieg stoppen? Wir waren ja alle auch so wehrlos. Wo können wir Welt verändern? Wir können nicht mal die eigene Dummheit besiegen. Aber das Große ist, dass Jesus sagt, ich mache alles neu. Und der will heute schon anfangen. Und wo Menschen auf ihn schauen, können sie viel wirken. Was hat ein Paul Gerhardt gewirkt? Und wie viele Menschen haben durch die Verse von Paul Gerhardt durchgeblickt und die Ewigkeit eingeatmet und haben, wie es in einem Lied bei Paul Gerhardt heißt, den Glauben gefunden, der des Todes Macht zerbricht. Der des Todes Macht zerbricht. Ja, die Hölle selbst macht Stille. So schlicht und einfach Jesus vertraut, dass die Schrecken des Todes keine Macht mehr hatten. Wir stehen vor einer großen Zukunft. Wir stehen vor einer großen Zukunft. Jetzt wird noch mehr gesagt, das ist mein zweiter Punkt, der Tod ist besiegt. Der Tod bleibt für Christen auch notvoll. Es war für die Freunde Jesu damals genauso schwer, dass sie alle noch sterben mussten, obwohl Jesus doch auferstanden ist. Wir finden sogar in den Paulusbriefen immer wieder Hinweise, wie das diskutiert wurde in der ersten Christengemeinde, ob man nicht vielleicht unmittelbar zu Jesus kommen dürfe, ohne durch diese Todestiefe hindurch zu müssen. Sie wissen doch, dass das schwer ist. Warum? Weil wir das ganze Leben davor uns ein wenig drücken, vor dem Offenbarungsei, dass wir nämlich Nullen sind. Können kein Geld mitnehmen, keine Titel, kein großes Wissen, wir können uns nicht schützen. Nackt und bloß sind wir vor Gott als schuldige Menschen offenbar im Tod. Bilanz ist klar. Der Paulus sagt, wir müssen entkleidet werden, ausgezogen werden. Müssen wir durch. Auch für Christen schwer. Aber es wird für Christen nur dadurch leicht, weil ich weiß, der Tod kann nichts mehr rächen. Wo sie alle ihre Schuld vergeben haben, durch Jesus, was will der Tod nur machen? Deshalb sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod kann ihn nicht mehr packen. Selbst im Gericht gibt es nichts mehr zu verhandeln. Es ist erledigt. Freispruch. Es wäre bloß schlimm, wenn wir an einer Sache hängen bleiben würden und sie nicht vor Gott ablegen, bereuen, hassen und lassen. Das ist doch wichtig. Der Tod hat noch Macht über die Christen. Also die ganz kreatürliche Angst. Was denken Sie, das habe ich doch wie Sie. Wenn der Arzt das uns einmal sagt und wir dann, oder wir es nicht, ja, viele Leute sagen, ich möchte am liebsten gar nichts mitkriegen. Das ist ein Zeichen der Ohnmacht und Schwäche. Ich will Ihnen das Geheimnis sagen, ich habe es x-mal erlebt bei Sterbenden, wie das ist. Wie plötzlich der Glaube, die Jesus-Verbindung, dieses Jesus-Gehören, so wunderbar aufleuchtet. Nun sagen ja manche, ich kann mich ja bekehren in meiner Todesstunde. Das können Sie nicht. Ich bin so viel an Sterbebetten gestanden. Aber dass sich Menschen auf dem Sterbebett bekehrt haben, ist weniger, als ich Finger an einer Hand habe. Waren ganz wunderbare Geschichten, aber ganz seltene Dinge. Da braucht es oft Jahre, bis man sowas erleben darf. Da ist man viel zu schwach im Sterben, als um hier noch eine Wende vollziehen zu können. Aber das andere ist wahr, dass Menschen, die mit ihrem schwachen Glauben wie eine flackernde Flamme waren, dass die plötzlich von einer Freude sind, dass man ganz beschenkt wird. Dass immer einem ganz groß wird, so stark ist dieses Verbundensein mit Jesus, dass Menschen das einem fröhlich zusprechen. Ich habe keine Angst mehr, die Schrecken des Todes sind gewichen. Sie können das nicht machen. Das ist ein Wunder des Geistes Gottes, dass der Tod zerbrochen wird. Dieses Raubtier, der Tod, der reißt und wütet, der wird verschlungen vom Auferstehungssieger Jesus.
Und das ist Christenglaube. Und das wissen wir. Und alle großen Sprüche, die man sagt, ach wissen Sie, da wird der Tod viel zu sehr noch groß gemacht im Sterben. Wir wollen immer wieder das aussprechen und bekennen. Du, Jesus, bist die einzige Hoffnung. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Was es ist. Die einzige Hoffnung, durch die wir gerettet werden. Der Tod ist verschlungen und hat keine Macht mehr. Und dann wird erzählt, dass Gott selber herumgeht in der Ewigkeit und jedem ganz persönlich die Tränen aus den Augen wischt. Wir genieren uns der Tränen und trotzdem wird jeder von uns an den Punkt gebracht, wo seine Seelenkraft zerbricht. Das gehört zu diesem Leben, zu diesem Ausgezogenwerden. Vielleicht sind wir zu stolz, um es anderen zu sagen oder sie daran teilnehmen zu lassen. Und wir sind auch hilflos. Wie sollen wir denn trösten? Gott selbst hat sich das vorgenommen. Und er wird Ihnen diesen Trost geben, der viel größer ist als alles, was Sie verwunden kann. Und dann steht das noch da, dass wir ganz nah bei Gott sein werden. Dieses herrliche Bild der jungfräulichen Brautliebe. Es ist schlecht um unser Jahrhundert bestellt, wenn wir nicht mehr wissen, was in diesem herrlichen Bild drin liegt. Diese Liebe, wo wir unser müdes Haupt in die Arme Gottes legen dürfen. Und Gott sich so eng mit uns verbinden will, da wird nicht mehr von Schuld und Versäumnis, nicht mehr von Untreue und Ungehorsam geredet, sondern Gott sucht uns, so hat Rembrandt das im verlorenen Sohn gemalt, den der Vater in die Arme nimmt. Und da hat Rembrandt sein eigenes Leben immer und immer wieder gemalt. Vater, ich will bloß noch zu dir. Es wird in der Ewigkeit sein, auf das freuen wir uns. Es wird groß sein. So wie ich es jetzt schon in Krankenzeiten erleben kann oder wenn es zum OP geht. Sie kennen doch die Angst, wenn ich jetzt eingeschläfert werde, wo falle ich hin? Ich bin geborgen in den Armen meines Herrn. Wo denn sonst? Christenhoffnung. Ich bin gewiss, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Und dann darf ich trinken von der Quelle. Es ist ja hier immer nur mal ein Schluck, der uns erfrischt, ein Wort Gottes, das uns aufrichtet. Dann erleben wir die Gemeinschaft mit Christen so stärken. Aber in der Ewigkeit wird das gar nicht mehr aufhören. Ich bin an der Quelle, darf ewig, ewig bei Gott sein. Und nichts kann mich mehr von ihm trennen. Ich vergesse den Tag nicht mehr. Ich war Student und bin hier in Stuttgart in einen Gottesdienst gegangen. Und da war ein Prediger da, der sich Mühe gegeben hat, das Evangelium für den Menschen von heute zu übersetzen. Und da hat er gemeint, alles, was endzeitliche Hoffnung ist, das kann der moderne Mensch nicht mehr verstehen. Das ist ja so ein Theologengedanke. Und deshalb hat er gesagt, die Hütte Gottes bei den Menschen, das ist hier heute in der Kirche und so. Ich habe gedacht, du Narr! Ich hatte eine Traurigkeit, die hat auch der Prediger mir nicht ausreden können. Und ich habe damals eine Sehnsucht gehabt und ich habe gedacht, wie wird das einmal sein, wenn es kein Leid mehr und kein Geschrei und kein Schmerz mehr gibt. Vielleicht erleben wir es hier noch, manchmal stückchenweise, eine Hütte Gottes bei den Menschen. Aber es ist immer so, wie es die Jünger erlebt haben auf dem Berg der Verklärung, Herr, jetzt lass uns Hütten bauen und dann, nein, müssen sie wieder runter vom Berg. Wir sehnen uns nach dem Tag, wo wir heimgeholt werden in den Frieden Gottes. Für den, der abgerufen wird, es könnte ja sein, einer von uns wird abgerufen, heute, ist doch herrlich. Denken Sie mal, für die Zurückbleibenden ist immer nur schwierig. Oder, was zögern Sie? Ist doch herrlich, wenn ich schauen darf, was ich geglaubt habe. Ach, wäre ich da, oh, stünde ich schon, oh großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Aber ich habe noch einen letzten Punkt, das muss ich auch noch sagen. Wo stehen wir? Normalerweise wird immer beim Vers 7 aufgehört, aber der Vers 8 gehört ja mit dazu. Und dann sagen manche, ach ja, das ist so ernst. Ja, warum soll man das Ernste nicht auch verkündigen? Ich meine sogar, es gehört zum Trost dazu. Wir können ja dieses Wort nie hören, wenn wir nicht gleichzeitig wissen, ich kann das Ziel verpassen. Da steht ja etwas da, dass man dieses Ziel versäumen kann. Warum? Feige, Ungläubige, Frevler, Unzüchtige, Götzendiener. Jetzt denken Sie mal wieder an den Johannes in Ephesus. Ihr Christen, ihr braucht doch eure Knie nicht zu beugen vor dem Baalskult oder Diana. Ihr braucht doch eure Knie nicht beugen vor dieser lächerlichen Figur des Kaiser Domitian. Er ist doch kein Gott. Der König aller Könige, der Herr aller Herren ist euer Herr. Jetzt wissen Sie, warum unser Unglaube und unsere Feigheit so schlimm ist. Wenn wir manchmal Gott untreu sind, bloß weil wir das Ansehen und die Ehre von Menschen suchen. Manchmal suchen wir bloß vielleicht ein irdisches Linsengericht und verkaufen dafür alles. Das kann doch nicht wahr sein. Und erst recht, wenn es ins Leiden geht, die Schmerzen und was Gott uns als Last auferlegt. Herr, ich will doch nicht wegen der Lasten, die du mir auflegst, dich verfluchen. Ich will doch dir treu sein und dir Ehre machen. Das gehört doch mit dazu in die herrliche Verheißung. Ach, dass wir doch dieses Ziel nicht verspielen. Ach, dass wir doch nicht dran vorbeilaufen. Ach, dass wir nicht um ein paar kleiner irdischen Fehlgedanken willen alles verspielen. Steht ja so da vom zweiten Tod. Steht da von der Hölle und von der Verdammnis. Steht, ich habe ja mal früher so gesagt, es gibt keine Seite in der Bibel, wo das nicht drinsteht, dass man verloren gehen kann. Also, ich weiß, kommen wieder ein paar und erzählen mir noch was anderes, aber lesen Sie doch selber in der Bibel. Sie müssen wissen, was das Wort Gottes sagt. Und Sie spüren doch selber den Ernst des Gerichtes. Und darum ist so wichtig, dass wir einander mitnehmen. Ich möchte Sie heute bitten, dass Sie nicht müde werden in Ihrem Blicken auf Jesus. Und wir wollen zu den Kranken und Leidenden gehen, zu den Sterbenden. Wir wollen sitzen bleiben bis zum letzten Atemzug und für sie beten und ihnen Gottes Worte zurufen, zur Ermutigung und zur Stärkung, damit sie nicht müde werden. Und wir wollen uns wehren gegen jede Vermischung des Evangeliums mit allem blöden Gift unserer Zeit. Nein, wir wollen treu bleiben bei den Zusagen unseres Herrn. Und mein Glaube soll immer reiner ihm allein gehören und ihm allein dienen. Wenn wir Prüfungen machen, heute Prüfungskomitees haben die Angewohnheit, dass sie am Ende nach der Prüfung eine Liste außen hinhängen an schwarze Brett, wer die Prüfung bestanden hat. Und das ist ein blöder Moment, dann kommen die Prüflinge und stehen da, mein Name ist nicht dabei. Ach, den haben die sicher vergessen. Ja, mein Name ist nicht drauf. Ach, die haben falsch im Alphabet eingeordnet, ich muss mal ganz durchgucken. Nein, der ist nicht drauf. Wäre furchtbar, wenn ihr Name nicht im Buch des Lebens steht. So hat Jesus gesagt. Und deshalb ist das Überwinden so wichtig. Dass wir uns heute nicht hinhängen an die vergänglichen Dinge der Eitelkeit unserer Zeit. Dass uns das nicht wichtig ist, was doch sowieso vergeht. Sondern dass ich nur auf den schaue, der auf dem Thron sitzt. Und der heute schon in ihrem Leben alles neu machen will. Amen.